Und wir haben jetzt gesagt, nein, wir wollen bewusst die Kamera anschalten. Und alle aus dem Führungsteam machen erstmal die Kamera an. Wenn es Bandbreitenprobleme gibt, fein, man kann es wieder ausmachen, aber erstmal machen wir die an. Warum? Erstens, weil wir glauben, dass das für die Meetings besser ist. Zweitens, genauso wichtig, weil wir damit signalisieren wollen, welche Art von Kultur wollen wir haben. Wir wollen eine Kultur haben, wo man nicht nüchtern sich hinter einem Foto versteckt, sondern wo man direkt in Kontakt geht. Wir wollen eine Kultur haben, wo es auch im Homeoffice okay ist, dass man den Hintergrund sieht.
Hallo Homeoffice, der Podcast aus und um das Arbeitsleben von zu Hause. Deutschland zieht ins Homeoffice und wir ziehen mit. Jede Folge mit anderen interessanten Persönlichkeiten und Experten zu einem Thema rund um das zentrale Arbeiten, agile Methoden, Leadership, New Work und mehr. So bringst du das Arbeiten in dezentralen Teams aufs nächste Level. Bevor du diese Folge hörst, wollten wir dich noch kurz darüber informieren, dass wir eine kurze Sommerpause einlegen. In dieser Zeit kannst du uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook und LinkedIn unter dem Namen Hallo Homeoffice folgen. Und damit du nicht verpasst, wenn es weitergeht, abonniere unseren Podcast auf Spotify oder Apple Music. Hab einen schönen Sommer. Wir freuen uns, wenn wir uns im Herbst wieder hören. Hallo zusammen und schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge Hallo Homeoffice. Mein Name ist Alicia und ich spreche heute mit Philipp Oswald. Philipp ist Psychologe und arbeitet als People- und Learning Manager bei Siemens. Hi Philipp, stell dich doch mal ganz kurz vorab vor.
Hallo Alicia und vielen Dank, dass ich hier sein kann. Freue mich sehr. Wie du sagst, mein Name ist Philipp Oswald. Ich bin bei Siemens, genauer genommen bei der Assurance-Abteilung oder Audit-Abteilung, wie man früher gesagt hätte, von Siemens Energy für die Themen People and Learning zuständig. Vorher habe ich das lange in der vergleichbaren Rolle bei der alten Audit-Assurance-Gruppe der klassischen Siemens AG gemacht. Jetzt kann man sich fragen, warum braucht eine Audit-Gruppe einen People and Learning Manager? Hintergrund ist, dass wir uns immer sowohl in der alten als auch in der neuen Gruppe als eine Art Talent Incubator, Leadership Entwicklungsprogramm verstanden haben. Leute zu uns kommen, eine Weile da sind und sich dann hoffentlich in eine spannende Position weiterentwickeln. Und weil das so ist, leisten wir uns ein Stück weit diesen Luxus einer Position wie meiner. In der alten größeren Gruppe war es sogar ein ganzes Team, die sich mit People-Themen auseinandergesetzt haben.
Und was sind genau deine Aufgaben als People- und Learning Manager, wie eben dein Jobtitel genau heißt?
Das sind im Wesentlichen drei, würde ich sagen. Das erste ist gerade, wo wir beginnen gerade neu mit Siemens Energy, wo wir neu beginnen, die ganzen People, Themen und Prozesse direkt so aufzubauen, anzupassen, wie das für uns passt. Wie machen wir Performance Management? Welche Leute wollen wir einstellen und wie machen wir den Hiring-Prozess? All diese Themen werde ich mitgestalten als derjenige, der im Leadership-Team dafür zuständig ist. Das zweite Thema, einfach weil es nah an meiner Vergangenheit ist und so ein bisschen der Kernpunkt, ist das ganze Thema Lernen und Training. Auch das wird sich jetzt sicherlich nochmal neu gestalten und das ist sehr spannend und da bin ich neugierig, was alles kommen wird. Und das dritte und meiner Meinung nach wichtigste Thema ist das Kulturthema. Wir hatten immer eine sehr spezielle, distinkte Kultur in unserem Bereich und wir wollen diese auch in dem neuen Bereich wieder neu aufbauen. Und die Frage, wie man das machen kann, wie man so eine neue Company Culture für eine kleine Gruppe von ungefähr 60 Leuten weiterentwickeln kann, neu entwickeln kann, verändern kann und das alles in einem mehr oder weniger Remote-Kontext, das wird, denke ich, ein Hauptteil meiner Aufgabe sein, ist es bereits und wird es sicherlich die nächsten Monate auch noch bleiben.
Ja, spannend. Das ist eigentlich ja auch schon genau das Thema, über das wir heute auch einen Großteil sprechen wollten. Eben würde uns und bestimmt unsere Zuhörer auch interessieren, wie funktioniert es denn, eine neue Unternehmenskultur zu erstellen? Vor allem eben, wie du sagst, remote in der jetzigen Situation. Wie geht ihr da vor?
Ich meine, ganz grundsätzlich ist es natürlich eine ähnliche Herausforderung wie sonst auch. Also in irgendeiner Form möchte man beschreiben, wer man ist, warum man da ist, was die Werte sind, welche Behaviors. Und dann möchte man sich Gedanken machen, wie man das umsetzt und wie man das transportieren und kommunizieren kann. Und genauso sind wir ursprünglich auch gestartet. Also es gab die Idee, irgendwann im Sommer hocken wir uns auf einer Berghütte zusammen und fangen dann mal an zu diskutieren. Und dann war relativ schnell klar, das ist nicht möglich. Erst recht, wo ein Teil unseres Leadership-Teams international sitzt, in den USA sitzt. Das heißt, das wird auch absehbar nicht möglich sein. Sodass wir dann gesagt haben, wir müssen gucken, andere Formen zu entwickeln, zusammenzuarbeiten und gerade an so einem Thema, was ja doch sehr persönlich ist, zusammenzuarbeiten. Und da sind wir gerade dabei, das aufzusetzen. Wir haben aber bewusst, und ich habe bewusst ein wenig anders angefangen, als man das normalerweise gemacht hätte mit dem großen Kickoff-Workshop, sondern wir haben als erstes das Leadership-Team zusammengeholt und ein Training gemacht, wie leite ich denn, wie verhalte ich mich in virtuellen Meetings? Das klingt relativ banal, aber es sind dann halt doch ein paar Dinge, die nochmal anders sind. Und zweitens war es für mich auch der Einstieg, dieses Team mal zusammenzubringen und darüber zu reden, wie arbeiten wir denn miteinander, ohne dass ich jetzt groß Kultur drüber schreibe.
War da zu dem Zeitpunkt schon Corona ein Thema oder hast du das sowieso gemacht? Oder wäre das sowieso dein Vorgehen gewesen?
Da war tatsächlich Corona schon das Thema. Ich glaube, unter anderen Umständen hätten wir uns leichter getan, uns erstmal zusammenzusetzen. Und wirklich in einem allerersten Kickoff mal sehr informell miteinander zu reden und darauf aufbauend dann die nächsten Schritte zu entwickeln. Dafür braucht es Zeit, dafür braucht es die ganzen Seitengespräche, dafür braucht es den sprichwörtlichen Kaminabend, ob der jetzt vorm Kamin oder draußen in der Sonne oder beim Grillen ist, das braucht es eigentlich alles dafür. Und das ist virtuell nicht so leicht darzustellen. Und deswegen haben wir da den Entschluss getroffen, wir fangen ein bisschen niedrigschwelliger an, auch ein bisschen mehr durch die Hintertür, wenn ich das so sagen darf, um erstmal überhaupt die Kompetenz und das Vertrauen aufzubauen, wie arbeiten wir denn in einem virtuellen Kontext miteinander. Um dann von da aus jetzt den nächsten Schritt planen zu können, so nachdem wir da ein bisschen Erfahrung und Übung gesammelt haben. Und zwar eben auf dem anderen Level als bisher. Alle haben bisher schon virtuell gearbeitet. Alle kennen schon die Telcos. Alle kennen schon, bei uns bei Siemens gab es ein eigenes hausinternes Tool. Und natürlich waren ganz, ganz viele wichtige Meetings schon darüber. Und trotzdem jetzt, wo es nur noch diese gibt, ist es was anderes. Und wenn wir diese Kompetenzen, diese Kultur, dieses Vertrauen ein Stück weit miteinander entwickelt haben, dann können wir jetzt auch den nächsten Schritt gehen und sagen, so, und jetzt lass uns mal in mehreren 3-Stunden-Workshops zusammenkommen und da etwas gemeinsam zu entwickeln. Was etwas ganz anderes ist, als eben der das angedeutete Wochenende auf der Berghütte. In Bayern ist das immer das Wochenende auf der Berghütte. Ich vermute, in Hamburg, wo ich früher mal gelebt habe, war das dann immer in Dänemark am Strand eine Hütte. Aber ich glaube, das Prinzip ist das gleiche.
Das stimmt. Okay, und so fangt ihr an sozusagen. Und wie ist dann das weitere Vorgehen? Wie baut ihr die Unternehmenskultur dann auf? Was ist dein Plan momentan?
Also wie gesagt, das eine sind die Inhalte, wo wir gerade in der jetzigen Phase gucken wollen, dass wir da nicht zu sehr in Richtung Broschüre denken. Also oft ist ja Unternehmenskultur etwas, wo ich denke, da gibt es dann eine Broschüre oder eine PowerPoint-Präsentation mit unseren neuen Company Values, unsere Vision, wo viel Geld für Consultants bezahlt wurde, um das auszuarbeiten. Das ist für eine kleine Gruppe wie wir sind eh so eine Frage. Aber insbesondere jetzt, wo der Kontakt fehlt, wollen wir es verhindern, über diese recht glatte Kommunikation zu gehen, sondern eher zu sagen, lass uns erstmal für uns überlegen, was wir wollen. Lass uns darüber in einen Austausch gehen mit allen Mitarbeitern, in All-Staff-Calls, die wir jetzt bereits auflockern mit Breakouts und so weiter, auch im virtuellen Raum. Und dann lass uns viel mehr darüber nachdenken, woran merkt man das jetzt? Lass uns gar nicht so sehr viel Zeit da rein verwenden, dass wir jetzt die letzte Formulierung richtig kriegen, sondern sehr viel bewusster darüber nachdenken, wie transportieren wir jetzt, was uns wichtig ist. Ich nehme mal ein Beispiel, wo wir auch, denke ich, schon vorweggegriffen haben, wo wir uns eh hin entwickeln werden. Das ist das Thema, dass Authentizität, Vertrauen, auch eine gewisse Du-kannst-sein-wie-du-bist-Mentalität uns sehr wichtig ist. Und eins der Dinge, die wir jetzt einfach aus diesem ersten Training heraus umgesetzt haben, ist, dass bei uns die Kamera per Default in all diesen Meetings an ist. Klingt wahrscheinlich für alle Menschen, die schon lange digital unterwegs sind oder in kleineren Firmen arbeiten, völlig normal, ist in einem Konzern wie Siemens überhaupt nicht normal. War nicht die Kultur. Dann gab es auch noch Ansagen, Bandbreite, also eher aufpassen. Und wir haben jetzt gesagt, nein, wir wollen bewusst die Kamera anschalten. Und alle aus dem Führungsteam machen erstmal die Kamera an. Wenn es Bandbreitenprobleme gibt, fein, man kann es wieder ausmachen, aber erstmal machen wir die an. Warum? Erstens, weil wir glauben, dass das für die Meetings besser ist. Zweitens, genauso wichtig, weil wir damit signalisieren wollen, welche Art von Kultur wollen wir haben. Wir wollen eine Kultur haben, wo man nicht nüchtern sich hinter einem Foto versteckt, sondern wo man direkt in Kontakt geht. Wir wollen eine Kultur haben, wo es auch im Homeoffice okay ist, dass man den Hintergrund sieht. Ja? Und auch von unseren Führungskräften, dass man sieht, oh, die sind gerade auf einer Hütte. Mein Chef, der Leiter bei uns, der Auditleiter, hat gerade gestern, als wir drüber gesprochen haben, erzählt, neulich musste er dringend sein Auto wegbringen, Handwerkertermin. Es ging nur genau dann und dann. Und dann ist er halt da in eine Konferenz gegangen und hat auch die Kamera kurz angemacht und gesagt, jetzt können alle sehen, ich muss auch mal was machen.
Keiner ist perfekt, jeder hat noch ein Leben nebenbei.
Genau, genau. Und das sind so Dinge, die auf der einen Seite wichtig sind, gerade in dieser Corona-Zeit, ne, zu signalisieren, ihr müsst das nicht alles verstecken, ihr müsst nicht eine perfekte Fassade machen, die darüber hinaus aber auch eine Kultur kommunizieren und transportieren, die über Corona hinaus uns wichtig ist. Ja? Du darfst eine Familie haben, du darfst ein Zuhause haben, das darf man auch sehen, da darf ein Kind auch reinrennen. Es ist okay, dass man im Homeoffice auch mal kurz was anderes macht, weil das the new normal ist. Dafür sitzt man vielleicht abends mal länger und, und. Und in die Art und Weise, denke ich, werden wir mehr und mehr gucken, was sind kleine Dinge, die wir setzen können, die wir kommunizieren können, um diese Kultur deutlich zu machen. Das andere ganz große Thema, aber das ist weniger speziell für den virtuellen Bereich, ist natürlich die Frage, wie setzen wir diese Verhaltensweisen, die wir dann wünschen, tatsächlich um? Wie setzen wir ein Führungsleitbild tatsächlich um? Wie halten wir unsere Mitarbeiter, aber insbesondere auch unsere Führungskräfte accountable, dass sie das tatsächlich machen? Aber das, glaube ich, der Part ist ein bisschen klassischer in gewisser Hinsicht, wie man sonst auch machen würde.
Okay, du hast es ja gerade angesprochen, der New Normal ist natürlich auch so ein Thema, über das wir momentan natürlich viel hören, viel sprechen. Aber wie gehst du oder ihr denn speziell in deiner Abteilung, sage ich jetzt mal, denn mit diesem Thema New Work um? Und was ist auch deine Meinung dazu?
Ja, großes Thema. Und für mich, also der ganz zentrale Aspekt für mich ist folgender. Es gibt zwei Dinge, die sich wesentlich ändern. Es gibt zum einen einen veränderten Anspruch, flachere Hierarchien, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, all diese Themen und auch mehr technische Möglichkeiten. Das ist das eine. Das zweite, sicherlich noch umwälzendere, ist, dass mit der Digitalisierung sich Jobs dramatisch verändern. Auch das ist nichts Neues, relativ trivial inzwischen. Alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert werden. Die Frage ist bloß, was heißt denn das und was bleibt denn dann noch? Und was bleiben wird, und das merken wir im Audit sehr krass, ganz viel unserer Auditarbeit wird automatisiert werden irgendwann. Was bleibt, ist all das, wo der Mensch stärker im Mittelpunkt steht. Sei es, weil es um soziale Themen, um die menschliche Interaktion, auch um Führung geht, oder sei es, weil es um im weitesten Sinne menschliche Kreativität geht. Du merkst, ich hole etwas aus. Wenn das so ist, wenn es so sehr um das geht, wo der Mensch ganz er selber ist und seine eigene Perspektive verlangt wird, dann muss er auch so sein können, wie er ist. Dann muss er all seins mitbringen. Und das ist für mich ein ganz zentraler Aspekt, der sich daraus ableitet. Authentizität ist viel wichtiger. Und das ist ein Kernpunkt von New Work, auch wenn man das auf den ersten Blick gar nicht unbedingt so sieht. In dem Sinne ist zum Beispiel, das ist ja diese ganzen dämlichen Klassiker von New Work, wie der Tischtennis, die Tischtennisplatte, die, glaube ich, inzwischen den Kicker ersetzt hat von früher, oder auch ein veränderter Dresscode, hat viel mehr damit zu tun, du bist hier nicht mehr in deinem Anzug, in deiner Uniform, um eine Standard-Excel-Liste abzuarbeiten, bös gesagt, sondern du bist hier so, wie du sein willst und das kannst du bringen. Also das ist so ein Aspekt von New Work, der eher vielleicht so ein bisschen fast philosophisch ist und kulturell ist. Der andere ganz praktische ist das Thema Flexibilität. Und da, glaube ich, hat uns gerade Corona dramatisch gezeigt, was möglich ist. Dass eben wirklich dieses Vereinen und Verbinden von Homeoffice im Büro, von Familie und Arbeit, aber auch ich denke, das wird ein ganz großes Thema werden, das Verbinden selbst in einem Konzern von unterschiedlichen Arbeitsmodellen, vielleicht auch mal von Teilzeit und einen Teil der Arbeit macht man in einem anderen Kontext, von dem nicht mehr genau drauf gucken, wie viele Stunden arbeitest du, sondern was sind die Ergebnisse und was braucht es als Führungskraft für Kompetenzen, wo Führungskräfte jetzt merken, das reicht nicht mehr einfach nur zu sagen, ah, der Oswald ist da, es läuft. Da denke ich, wird sich viel ändern und wird New Work ganz normal werden. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der mich persönlich gerade beschäftigt, weil eines meiner im Moment fast absurden Projekte noch ist, dass die alte Abteilung umzieht und wir mit sehr viel Aufwand ein neues Büro eingerichtet haben. Und der Umzug findet jetzt demnächst statt, von einem Büro, in dem wir nicht sind, in ein anderes Büro, in dem wir nicht sein werden. Aber so die Frage, was sind denn Büros der Zukunft? Das ist im Moment schon sehr spannend, weil bei Siemens ganz klar die Tendenz auch dahin geht, Homeoffice noch weiter zu erlauben und zu ermöglichen. Und die Frage ist, wofür kommen denn dann Leute noch ins Büro? Und dann werden Büros viel mehr Treffpunkte sein, Begegnungsstätten in gewisser Hinsicht, indem man sich auch mal zurückzieht und in Ruhe arbeitet, gerade wenn Handwerker zu Hause sind. Wo es aber eigentlich darum geht, einen Raum zu schaffen, in dem gemeinsames Arbeiten, Austausch, Co-Creation, all die Dinge, wo es sinnvoll ist, dass man nicht alleine rumsitzt, ja, die zu ermöglichen. Und ich glaube da, wenn ich so daran denke, wie wir vielleicht heute das Büro geplant hätten, anders noch als damals, hätten wir noch mehr Wert auf diese Aspekte gelegt. Wir haben es schon viel gemacht, aber wahrscheinlich hätten wir es noch mehr gemacht und noch weniger eigentliche Arbeitsplätze und noch mehr Begegnungsstätten.
Ja, interessant. Wir haben ja auch vorher schon mal gesprochen, da hast du auch erwähnt, dass natürlich viele von euch überall auf der Welt oder auch in Deutschland verteilt arbeiten und es dann oft aber so war, ja, okay, ihr arbeitet von irgendwo, aber am Freitag müsst ihr nochmal ins Büro.
Ja.
Einfach nur, damit man weiß, ja, sie sind noch da und sie gehen ja nicht früher und sie arbeiten auf jeden Fall auch freitags. Und da meintest du auch, okay, jetzt hat man gemerkt, das braucht es doch nicht. Man braucht nicht doch irgendwie nach München anreisen, nur damit man gesehen wurde, um es blöd zu sagen.
Ja, gesehen wurde, beziehungsweise ich glaube, an manchen Stellen war es auch einfach normal. Das war der Default. Also ich weiß, das war und das war ein Hintergrund, warum wir bei Siemens Energy Assurance direkt überlegt haben, auf ein stärkeres Flex-Office-Konzept zu gehen, so haben wir das halt genannt. Aber das hatte auch den Aspekt, wenn du freitags ins Büro gehst, dann musst du aber nicht in München ins Büro, sondern dann kannst du irgendwo an deinem Wohnort ins Büro. Und damals war das schon irgendwie revolutionär und das ist ein halbes Jahr oder Jahr her. Und es war aber eigentlich völlig naheliegend, weil warum sollen die Leute für einen Tag Büro nach München kommen? Das macht keinen Sinn. Und jetzt macht es immer weniger Sinn und es funktioniert. Ich weiß, wir haben einen Kollegen auch in einer höheren Funktion bei uns, der wohnt in Berlin. Und der ist bislang, hatte der so eine Dimi-Do-Woche. Der ist irgendwann Montagabend eingependelt in München aus Berlin und dann Donnerstagabend zurückgeflogen. Mit dem habe ich neulich gesprochen, der hat gesagt, das hat jetzt monatelang so funktioniert. Jetzt soll mir mal einer erklären, warum ich jetzt wieder jede Woche nach München düsen soll. Und da ist, sagen wir mal, haben wir über ökologischen Footprint und solche Themen, Klimawandel noch überhaupt nicht gesprochen. Aber einfach ganz praktisch sagt er, warum soll ich meine Familie in Berlin zurücklassen, wenn das jetzt so ging? Einen anderen Aspekt, den ich da auch ganz, ganz spannend finde, ist, dass der Unterschied zwischen Leuten, die zusammen in einem Büro sitzen und Leuten, die weiter weg sitzen oder gar auf einem anderen Planeten sitzen, auf einmal zusammengeschrumpft ist. Das virtuelle Kaffee trinken, das Sprichwörtliche, das bei uns tatsächlich viel gemacht wird, da macht es keinen Unterschied mehr, wo jemand sitzt. Und ob zwei Menschen in München sich zum virtuellen Kaffee verabreden oder einer in München und einer in Amerika, der einzige Unterschied ist, dass das Zeitfenster etwas zusammenschrumpft, wo man das machen kann. Ansonsten macht es überhaupt keinen Unterschied. Und so, glaube ich, merkt man immer mehr, wie normal das ist, dass man nicht alle zusammenziehen muss an einem Standort permanent.
Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ist auch immer wieder interessant, das haben wir jetzt auch öfters gehört, dass das jeder jetzt erst merkt, dass es ja doch geht, wenn man muss und dass die Reisen ja dann doch vielleicht, man muss die natürlich, man sollte sich schon immer mal wieder in regelmäßigen Abständen sehen, aber vielleicht jetzt doch nicht eben diese Montag bis Donnerstag Woche, sondern vielleicht nur einmal im Monat.
Absolut. Und wenn ich noch eins hinzufügen darf, was bei uns, was ich extrem spannend fand, war, dass das Audit-Arbeit, also um das vielleicht kurz einzuordnen, Audit ist genau so ein Fall, dass es heißt, da ist ein Bereich in einem Unternehmen, wo man aus irgendeinem Grund genauer hingucken will. Sei es eher stichprobenartig oder sei es, weil irgendwie der Verdacht da ist, da ist ein Projekt, das nicht gut läuft oder was auch immer. Und da war immer die völlige selbstverständliche Annahme, na, da muss ich natürlich hinfahren und mich da vor Ort hinstellen, weil nur dann habe ich eine gewisse Wirkung, nur dann habe ich wirklich Zugriff auf die Dinge, die ich möchte. Nur dann geht das überhaupt. Ja? Und jetzt geht's nicht. Und also das Hinfahren geht nicht. Und auf einmal merken wir, ganz viel geht doch. Es gibt ein ganz paar Sachen, da geht's nicht. Arbeitssicherheit, wenn ich mir eine Fabrik angucken muss, geschenkt. Das geht nicht so gut. Aber bei vielen anderen Sachen, da muss man sich vielleicht einmal kennenlernen am Anfang. Da muss vielleicht einmal ein Projektleiter hin, wenn überhaupt. Aber der Rest des Teams, das geht wunderbar über Telcos, das geht wunderbar über Videokonferenzen. Und die ganzen Daten werden inzwischen zentral eingesammelt. Das sind alles elektronische Dokumente. Da werden keine Ordner mehr durchwälzt. Und manches davon kann zentral beantragt werden und dann wird direkt auf Daten zugegriffen. Also auch da zeigt sich bei etwas, wo die Annahme eigentlich war, die selbstverständliche Annahme, das geht nur vor Ort. Das geht überhaupt nicht remote. Merken wir jetzt, bei ganz, ganz vielen geht es. Bei ganz, ganz vielen geht es. Und da bin ich auch gespannt, wenn das Reisen wieder möglich ist. Da sagen die Kollegen jetzt schon, dass also wahrscheinlich wollen wir es nicht zurückdrehen, aber selbst wenn man es wollen würde, müsste man ganz schöne Überzeugungsarbeit leisten, warum das jetzt auf einmal wieder notwendig sein soll.
Ja, auf jeden Fall. Würde für viele einfach keinen Sinn mehr machen, ja. Verstehe ich. Ja. Dann, wie wir am Anfang gesagt haben, ist ja ein Teil sozusagen deines Jobs auch eben dieser People-Part. Und dazu hast du auch meiner Meinung nach sehr interessanten Artikel geschrieben mit dem Thema digitale Lösungen, um die Personalentwicklung zu verbessern. Kannst du uns da ein paar Tipps, es sind ja insgesamt 4 Tipps, kannst du uns da kurz den Hintergrund erklären und diese 4 Tipps ganz kurz?
Sehr gerne. Hintergrund ist, dass wir seit einigen Jahren bereits mit einer Follow-up-App arbeiten. Also ich sage immer, es ist wie eine Fitness-App, nur für Soft-Skill-Trainings von Everskill, einem kleinen Münchner oder inzwischen gar nicht mehr so kleinen Münchner Startup, den wir von Anfang an mit begleitet haben. Und in dieser Zeit viel gemeinsame Erfahrungen gesammelt haben, wie kann ich denn solche digitalen Tools so einsetzen, dass es wirklich Sinn macht? Weil ich gebe zu, auch bei mir war am Anfang, ich sag mal, 50-50 zwischen, ich glaube, das macht wirklich Sinn und, naja, das ist auch ein Employer-Branding-Thema, wir müssen digitale Tools einsetzen, lass uns mal gucken, was geht. Und über die Zeit haben wir da gemerkt, wirklich, was funktioniert, was nicht. Insbesondere aus so einer internen Sicht und Everskill, der Tobias Stetter, der das mit mir gemacht hat, aus einer sehr breiten Übersicht, wie ist es in verschiedenen. Und was unserer Meinung nach wichtig ist, ist, und vieles davon ist relativ banal, aber nicht leicht. Das allererste ist, man muss wirklich echte Probleme lösen wollen. Also das ist so ganz klassisches Design Thinking in gewisser Hinsicht. Nicht anfangen mit, ich habe hier eine tolle Lösung, ich habe hier eine App, geil, mit der muss man doch was machen können, sondern damit anfangen, ich habe hier ein Problem. Zum Beispiel das Problem, dass die Leute bestimmte Verhaltensweisen, die sie ganz toll finden im Training, danach nicht umsetzen. Ja? Wie kann ich dem begegnen? Wie kann ich die Leute unterstützen, das besser zu machen? Und so ist es bei ganz vielen Themen nicht damit anfangen, hier habe ich ein tolles Tool, damit muss man doch was machen können, sondern bei jeder Fragestellung mitzudenken, gäbe es da eine Möglichkeit, das auch digital nochmal zu unterstützen. Dann ein zweiter Aspekt war, was wir genannt haben, digitale Tools, die sollen Spaß machen und die sollen eine tolle Erfahrung sein, die sollen ein tolles Erlebnis sein. Und ich glaube, was wir sehen müssen, ist, dass darüber, dass digitale Tools über ein iPhone, über ein iPad, über andere Tools über Smartphones permanent verfügbar sind, haben sich für uns alle die Qualitätsansprüche sehr nach oben geschoben. Ja? Und wenn etwas nicht Spaß macht, wenn etwas nicht in irgendeiner Form kickt, dann bin ich da ganz schnell weg. Dann bin ich ganz schnell weg, wenn die, um softwaremäßig, also die User Experience nicht stimmt, jeder Software-Mensch kennt das, wie schnell Leute dann weg sind. Ich glaube, im Learning-Bereich, wo wir alle daher kommen, ich habe die Leute jetzt erstmal im Raum eingesperrt, die sind da jetzt mal 2 Tage, da ist das ein Umdenken, was durchaus wichtig ist, zu gucken, wie kann man so eine digitale Erfahrung so gestalten, dass sie Spaß macht. Dann das nächste Thema ist eigentlich das alte Thema Blended Learning, aber eben auch für digitale Tools. Also wir haben festgestellt, diese Everskill ist im Kern eine App, die Inhalte aus dem Training nach dem Training weiter unterstützt. Einerseits wirklich als Inhalte, Reminder, aber insbesondere auch als Erinnerung, als Reminder an Verhaltensweisen. Du wolltest doch als Führungskraft mehr zuhören. Bitte heute in jedem Meeting mache dies und das, höre immer mehr zu. Und was wir festgestellt haben, ist in dem Moment, wo diese beiden Dinge etwas nebeneinander stehen, ich habe ein Training, das finde ich ganz spannend, da nehme ich mir bestimmte Dinge vor und dann ein Stück weit losgelöst davon habe ich auf einmal dieses digitale Tool. Das vergessen die Leute, da machen sie es dann nicht. In dem Moment, wo das wirklich gut ineinander integriert ist, wo ich schon in dem Training anfange, mit dem digitalen Tool zu arbeiten, wo ich meine Ziele schon da auswähle, wo ich zum Beispiel, ganz toller Trick eines Trainers, es gibt ja immer diese Fotoprotokolle heutzutage nach so einem Training, wo die ganzen Flipcharts abfotografiert werden. Und der hat direkt die Leute gebeten, das mitzumachen, zu unterstützen ihn dabei und in den Feed des digitalen Tools zu posten. Dass es gar nicht mehr getrennt war. Es gibt irgendwann per PDF eine E-Mail mit dem Fotoprotokoll und wieder unabhängig davon arbeite ich weiter in meiner digitalen App, sondern das ist direkt, geht los damit, dieses Protokoll dort zu erstellen. Also überall da, wo die Dinge völlig selbstverständlich ineinander greifen und nicht als getrennte Prozesse wahrgenommen werden, da hat es gut funktioniert. Und dann der letzte Punkt, es muss einfach zum Nutzen sein. Wir wissen, warum manche Apps gut funktionieren, warum Amazon erfolgreich ist, warum manche andere erfolgreich sind, weil es ganz einfach ist, sie zu benutzen. Und wenn es noch 2 Klicks mehr braucht an manchen Stellen, machen es die Leute schon nicht mehr. Und auch das muss man einfach umsetzen. Und das ist etwas, da brauche ich Kompetenzen, die eine normale Personalabteilung oder Menschen, die aus diesem Bereich kommen, nicht unbedingt haben. Sondern da brauche ich wirklich ein Denken entlang User Experience, User Interface Design, ganz, ganz andere Kompetenzen, auch eine ganz andere Bereitschaft, mich darauf einzulassen, was macht so ein Tool einfach? Was macht es einfach für Leute, das zu nutzen? Wie mache ich eine Installation einfach? Ja? Wie schaffe ich es, dass nicht unendlich E-Mails durch die Gegend gehen und ich sagen muss, du geh mal zurück, du müsstest vorgestern eine E-Mail bekommen haben. Wenn nicht, guck mal in deinem Spam-Ordner, vielleicht ist sie da und da sind deine Registrierungsdaten drin. Schon verloren. Also, nochmal zusammenfassend. Erstens mit einem realen Problem der Mitarbeiter starten, nicht mit einer Lösung. Zweitens, es muss Spaß machen. Es muss wirklich sich auch, blödes Wort, sexy anfühlen. Drittens, es muss eine Integration zwischen digitalen Tools und dem eigentlichen Training oder anderen Interventionen, Kulturinterventionen, was auch immer geben. Und viertens, das Tool muss leicht zu nutzen sein. Und leicht meint wirklich idiotensicher.
Ja, cool. Was mich ehrlich gesagt mega an dem Artikel von Anfang an gecatcht hat, war, dass ihr ganz am Anfang, wir können den Hörern natürlich den Artikel auch verlinken, aber am Anfang stand, das, was ich mich auch ein bisschen ertappt gefühlt habe, ehrlich gesagt. Man hat ein Training, man hat einen Workshop, man lernt viele coole Sachen, denkt sich so, Mann, das muss ich unbedingt umsetzen und das mache ich. Und dann geht man ins Büro und dann hat man einfach, wie ihr auch geschrieben habt, diesen Schweinehund, den man dann doch nicht überwinden kann, um zu sagen, hey, komm, jetzt packe ich es wirklich an und setze das um, was ich da gerade gelernt habe, was ich eigentlich so toll fand. Sondern ich denke mir so, ah, so viel Arbeit, jetzt muss ich mich da wieder so hinsetzen und das tun. Genau das ist eben ein Problem, das ich, ehrlich gesagt, gebe ich zu, habe ich auch und haben viele andere bestimmt auch. Deswegen fand ich es eine super Idee, was ihr da umgesetzt habt. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, mega spannender Artikel, sehr ansprechend auch geschrieben. Wir können ihn euch gerne, euch Hörer, gerne verlinken. Dann könnt ihr mal reinlesen. Danke, Philipp, das war's ehrlich gesagt schon. Ich fand's mega interessant mit dir. tolle Einblicke in deinen Alltag als People- und Learning Manager und auch eben in die Erstellung deiner, oder nicht deiner, aber eurer neuen Unternehmenskultur. Schön, dass du da bist. Und dann freue ich mich, wenn wir uns mal wieder hören.
Vielen Dank, Alicia. Hat mir auch riesen Spaß gemacht. Ich wünsche euch weiterhin toi 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 bei euren Unternehmungen, insbesondere hier beim Podcast. Und hoffe, dass wir uns bald mal wieder sehen.
Danke, dass du bei dieser Folge unseres Podcasts Hallo Homeoffice dabei warst. Falls sie dir gefallen hat, freuen wir uns, wenn du sie deinen Freunden empfiehlst oder sie auf Instagram in deiner Story teilst. Du findest uns auch auf allen anderen sozialen Netzwerken und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Hast du auch lustige Erfahrungen oder Tipps, die du weitergeben willst? Perfekt! Dann melde dich gerne unter hallohomeoffice.de. Wir freuen uns auf jede deiner Stories. Bleib daheim, bleib gesund. Das war Hallo Homeoffice, ein Podcast von Talents, der digitalen Personalmarketing- und Employer-Branding-Agentur. Servus, euer Talents-Team.